herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich bin heute voraussichtlich zum letzten Mal da. Wir werden, wie sich vielleicht schon rumgesprochen hat, wechseln. Wir werden ab September in Heidenheim an der Brenz unseren Dienst tun, auch in der Kaschuna-Gemeinde. Im Süden, ganz in der Nähe, wo der Radi wohnt. Ja. Deswegen freue ich mich, dass es nochmal geklappt hat mit dem Kanzeltausch. Edgar ist ja heute in Münchhausen, wo wir Bezirksgottesdienst haben. Wilfried hat es ja schon gesagt im Vorspann. Heute geht es um das Thema geschüttelt, gehalten und gestärkt. Wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Ich weiß nicht, wer sich schon so bewusst darauf eingestellt hat. Gerade sind die Nikoläuse vollends gegessen, aus den Regalen verschwunden. Da stehen schon wieder die Osterhasen an. Man ist noch gar nicht, also so geht es mir auf jeden Fall, innerlich angekommen in dieser Zeit, wo es darum geht, ja, in das Leiden und ja, das Vollenden des Lebens, des Auftrags Jesu dran zu denken. Die Predigt heute soll helfen, in dieses Thema, in diese Passionszeit hineinzukommen. Der Predigttext heute steht in Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Jesus sagt da: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir in das Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das Erste, was mir wichtig geworden ist in diesem Zusammenhang: Stell dich darauf ein, auch du wirst gesiebt. Stell dich darauf ein, auch du wirst gesiebt. Die Älteren von euch kennen das vielleicht noch aus der Landwirtschaft, wie man da früher nach der Ernte das Getreide gedroschen hat und dann das vielleicht mit Sieben nach oben geworfen hat. Der Wind hat die Spreu weggenommen und der schwerere Weizen fiel dann auf ein ausgebreitetes Tuch. Heute sieht man das nicht mehr. Heute macht alles der Mähdrescher. Diese Vorgänge laufen alle in dem Blechgehäuse ab. Hier diese Frau aus Afrika, die macht das noch mit so einem Wurfsieb. Egal welche Technik man anwendet, wichtig ist, dass gesiebt wurde, das Wichtige, das Wertvolle von dem Nutzlosen getrennt. Und Jesus, er sagt es hier zu Simon: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie Weizen. Für viele ist der Satan, der Teufel, ein Fabelwesen aus dem grauen Mittelalter, ein peinliches Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. Der Satan, ist ein Märchengestalt. Gerade im Fasching hat man da wieder unglaublich viele verkleidet gesehen, so mit Hörnchen und Schwanz. Und der Teufel hat es genial geschafft, sich lächerlich zu machen, um seine wirkliche Gefahr zu verbergen. Die Bibel redet an ganz vielen Stellen klar und eindeutig, prägnant von dem Widersacher Gottes, von dem Durcheinanderbringer, der uns zu Fall bringen will. Im Neuen Testament heißt er Vater der Lüge, Mörder von Anfang an, Verkläger der Brüder. Und Petrus schreibt später in seinem Brief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wahrscheinlich auch aus seinem persönlichen Erleben, dass er ja in dieser Zeit vor dem Abschied Jesu erlebt hat. Paulus berichtet im Epheserbrief, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, nämlich mit dem Herren der Welt, der in dieser Finsternis, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also der Teufel ist eine Wirklichkeit wie Gott. Nicht sichtbar, aber doch wirksam in dieser Welt. Und man kann die Welt und das Ergehen, das Geschehen in dieser Welt nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass es neben Gott eben noch einen Gegenspieler, einen Widersacher gibt, der alles daran setzt, das gute Werk Gottes zu stören und zu vernichten. Als Christen stehen wir in besonderer Weise in der Schusslinie des Feindes. Es geht nicht um Streicheleinheiten in der Nachfolge Jesu, sondern um Schütteleinheiten, die den Weg mit Jesus kennzeichnen. Manche sind im Laufe ihres Lebens mit Jesus vielleicht müde geworden. Und das ist eine Wirkweise des Teufels auch heute noch, dass er uns müde macht, dass er uns resigniert macht. Da fühlt sich dann jeder Schritt an wie ja mit Klebstoff an den Beinen. Man kommt kaum von der Stelle. Es braucht so viel Kraft. Es braucht so viel Aufwand, um irgendetwas zu bewegen. Es scheint alles so schwer und auch nutzlos zu sein. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben. Vielleicht ist es gerade die Situation, in der du drin stehst, wo du dich fragst, was hat sich eigentlich verändert in all den Jahren, wo ich Christ bin? Hat sich das gelohnt? Hat sich das wirklich gelohnt? Alles auf eine Karte zu setzen, Jesus als meinen Herrn im Leben zu haben. Der Teufel versucht, uns resigniert zu machen. Das, was an Gutem gewachsen ist, ja, mies zu machen, klein zu reden. Resignation, dieses Wort, kommt ja aus dem Lateinischen. Resignare, die Signare, das war das römische Feldzeichen, das aufgestellt wurde, wenn die Römer wieder irgendwo ein Landstück eingenommen haben. Dann wurde dieses Zeichen als Zeichen der Herrschaft aufgerichtet. Resignare heißt, man nimmt dieses Siegeszeichen wieder zurück. Man zieht sich zurück. Der Teufel, er möchte, dass Jesus immer weniger Raum in meinem Leben hat, dass ich ihm immer weniger vertraue, dass ich immer mehr auf mich selber schaue, auf meine eigenen Bedürfnisse, auf das, wie ich mich fühle, dass ich mich immer mehr um mich selbst drehe und diesen Blick auf Jesus verliere. Und damit die Kraft, die Quelle der Kraft und der Zuversicht aus meinem Leben immer mehr streiche. Wo das dem Teufel nicht gelingt in meinem Leben oder in einer Gemeinde, Menschen müde und resigniert zu machen, da schaltet er um auf den zweiten Gang. Da schafft er Beschleunigung. Wenn der Teufel nicht resigniert machen kann, dessen Leben beschleunigt er. Da packt er so viele Dinge hinein, so viele Möglichkeiten, so viele Erfolge, so viele Herausforderungen, so viele Siege, dass ein Mensch in der ständigen Beschleunigung lebt, immer mehr zu tun, immer mehr zu arbeiten hat, dass er nicht mehr zur Besinnung kommt. Dass er irgendwann abhebt, so ein Überflieger wird. Ohne Bodenhaftung. Und irgendwann ist er weg. Es ist wichtig zu wissen, wir werden geschüttelt. Auf ganz unterschiedliche Weisen werden wir geschüttelt. Durch Krankheiten, durch Misserfolge, durch Niederlagen. Anfechtungen gehören zum Christsein mit dazu. Das sagt Jesus Petrus hier sehr deutlich. Und auch Martin Luther nannte drei fruchtbringende Dinge für eine gelingende Nachfolge. Martin Luther in seiner genialen Art nannte die Oratio, die Meditatio und die Tentatio. Die Oratio, das ist das Hören auf Gott und das Reden mit ihm, dass wir uns Zeit nehmen täglich, um still zu werden vor Jesus, dass wir still werden und nicht nur am Reden sind, wenn wir beten, sondern echt Hörende sind. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und dann natürlich auch unsere Fürbitte vor Gott tun können, ganz klar. Also das wäre das Erste. Und das Zweite wäre die Meditatio, das Meditieren, das Bedenken, das Nachsinnen über die Heilige Schrift, über das, was Gott mir zwischen diesen zwei Buchdeckeln zu sagen hat. Ich weiß nicht, wer von euch in Erfurt war, auf dem hauptamtlichen Kongress. Ich fand es genial, der erste Abend. Ein, ich weiß nicht, 82-jähriger Schweizer saß da oben 1,5 Stunden lang und hat referiert über spirituelle Leben, über neue Zugänge zum spirituellen Leben. Und dieser alte Schweizer hat mich echt begeistert. Er hat gesagt, wir sind alle viel zu schnell. Und er hat mit uns 2.500 Teilnehmern eine Übung gemacht, die mich echt begeistert hat. Er hat mit uns laut und langsam bekannte Bibeltexte gelesen und hat diese Worte einfach einmal schwingen lassen. Und man hat wieder hineingehört in Worte, die einem altbekannt waren. Und in diesen Wiederholungen und diesem Stehenbleiben, der Herr ist mein Hirte zum Beispiel, ist ein Film abgelaufen, sind Dinge hochgekommen, die man beim so schnellen Drüberlesen gar nicht mehr bedenken konnte. Die Meditatio, dass wir laut, auch in der stillen Zeit, laut die Bibel lesen und so unsere eigenen Worte hören und langsam lesen, damit Gott diese Worte gebrauchen kann für mich selbst. Also die Meditatio und dann die Tentatio, das, sagt Martin Luther, gehört ebenfalls zu einer fruchtbringenden Nachfolge, die Anfechtung. Die Anfechtung gehört mit dazu. Das mag vielleicht manchen irrsinnig vorkommen. Warum gehört da die Anfechtung mit hinein? Ich glaube, wir würden alle, ich einschließlich, zu der Überzeugung kommen, ich bin ein hervorragender, ein vorbildlicher Christ, wenn es die Anfechtung nicht gäbe. Deshalb gehört sie mit zum Christsein dazu, weil Gott möchte, dass wir uns durch die Anfechtung in seine Arme treiben lassen, dass wir uns bewusst werden, wie nötig wir ihn haben und wie wichtig seine Zusagen für unser Leben sind. Martin Luther schreibt, die Anfechtung ist der Prüfstein, die lehret dich nicht allein wissen und verstehen, sondern auch erfahren, wie recht und wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei, Weisheit über alle Weisheit. Anders formuliert, alles Sieben und Schütteln dient der Erfahrung, dass auf Gott Verlass ist, dass er dich hält und trägt. Stell dich darauf ein, auch du wirst gesiebt. Wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, dann müsste Petrus eigentlich durchgefallen sein. Petrus müsste durchgefallen sein durch diese Prüfung. Er wurde gesiebt, sein Glaube wurde auf Echtheit erprobt und er fiel durch diese Glaubensprüfung ganz krass durch. Nicht bestanden, Petrus. Setzen. 6. Mit anderen Worten, unser Glaube wird durchgeschüttelt. Petrus wurde persönlich damals von Jesus in die Nachfolge gerufen. Damals am See Genezareth, bei diesem großartigen Fischfang, der völlig unerwartet hereinkam, als Jesus sagte, okay, Petrus, fahr da, wo es tief ist, hinaus, mitten am helllichten Tag, wirf deine Netze aus. Und Petrus fing eine unglaubliche Zahl von Fische, sodass sein Boot und das Boot seiner Freunde beinahe unterging vor lauter Last, vor lauter Fischen, die gefangen wurden. Petrus wurde berufen von Jesus und in diesem Fischzug zeigt ihm Jesus seine Göttlichkeit. Er wird Zeuge von ganz vielen Heilungen, von Wundern, die Jesus in der Vollmacht Gottes getan hat. Petrus ist der Prototyp eines leidenschaftlichen Jüngers. Einer, der mit Herz und Seele dabei ist. Einer, der sein mittelständisches Unternehmen hinter sich gelassen hat. Der aufgebrochen ist. Der mitten im Sturm sich aufs Meer hinausgewagt hat, auf den See Genezareth hinausgewagt hat, um Jesus entgegenzugehen. Und dann eben auch erleben musste, wie als er Jesus in den Weg trat und sagte, Jesus, geh bloß nicht nach Jerusalem. Geh bloß nicht diesen Weg, der vor dir liegt. Und Jesus sagen musste, geh hinter mich, Satan. Petrus, ein Mann mit Höhen und Tiefen, mit Siegen und Niederlagen, mit Tapferkeit und Trostlosigkeit. Und Jesus, er begradigt die Zacken seiner Biografie nicht. Petrus ist Feuer und Flamme für seinen Herrn. Und er bringt es ja auch hier in dem heutigen Text zum Ausdruck. Jesus, auf mich kannst du dich verlassen, wenn alle hinter dich gehen, wenn alle dich im Stich lassen, wenn alle weggehen, wenn alle das Weite suchen. Jesus, auf mich kannst du dich hundertprozentig verlassen. Ich bin keiner, der nur redet, sondern der mit seinem ganzen Leben für dich einsteht. Ich finde es unglaublich wichtig. Es wird gesiebt, aber es wird auch gebetet. Es wird gesiebt, jeder von uns, aber es wird auch für jeden von uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Das ist das Zweite. Was mir wichtig geworden ist in diesem Zusammenhang. Ich finde es großartig, was Petrus hier verspricht. Dieses Versprechen nötigt mir allen Respekt ab. Jesus, ich bleibe bei dir, selbst wenn es in das Gefängnis und in den Tod geht. Ich hätte gern mehr von solchen Menschen. Mehr von solchen, die sagen, Jesus, du bist mir unendlich wichtig. Ich weiß nicht, wie du gerade so zu Jesus stehst, was dir Jesus wert ist. Ich persönlich merke das immer wieder in meinem Christsein, wie ich mich doch sehr gut eingestellt habe in ein Leben, wo Jesus schon eine Rolle spielt, auf jeden Fall eine Rolle spielt. Aber ob er immer die Hauptrolle spielt, das ist die Frage. Also mir gelingt es nicht immer zu sagen, Jesus, du bist die Nummer eins. Jesus, du bist mein Mittelpunkt. Ich möchte das zwar von meinem Herzen her, aber wenn ich dann zurückschaue auf einen Tag oder auf eine Woche und mich frage, wo ist Jesus denn jetzt wirklich vorgekommen? Wo ist Jesus denn jetzt wirklich vorgekommen? Petrus, der sagt, Jesus, du bist mir unendlich wichtig. Ich bin bereit, nicht nur mein Hab und Gut, sondern sogar mein Leben für dich einzusetzen. Und das nötigt mir allen Respekt gegenüber diesem Petrus ab. Was aber Petrus übersehen hat, dass sein guter Wille, seine guten Vorsätze allein nicht reichen. Glaube ist mehr als ein Ausdauersport, bei dem es auf die gute Kondition ankommt. Im Kraftfeld zwischen Gott und dem Satan kann guter Wille allein eben nicht bestehen. Selbst Christen versagen. Und das Schlimmste ist, dass das nicht nur irgendwo draußen, sondern eben auch in meinem eigenen Leben passiert, dass ich versage. Bei Petrus klaffen Wollen und Wirklichkeit weit auseinander. Er hat sich vorgenommen, Jesus, ich bleib bei dir. Jesus, auf mich kannst du dich wirklich verlassen. Ich gehe nicht von deiner Seite. Ich gehe mit dir bis zum bitteren Ende. Aber die Wirklichkeit sah anders aus. Der Teufel als Verkläger, er reibt sich schon die Hände. Und er treibt einen Keil zwischen Gottes Wort und meiner Tat. Es ist die Frage, wie geht man damit um? Setzt man einfach die Erwartungen runter? Schraubt man sie herunter? Ein guter Wille, gute Vorsätze, das ist auch schon viel wert. Versagen ist ja irgendwie auch menschlich. dann würden wir uns mit einem Glauben zufrieden geben, der nicht ans Ziel kommt, der unterwegs scheitert. Das Ziel dürfen wir nicht verrücken. Der Glaube braucht eben ein anderes Fundament. Um ans Ziel zu kommen, genügt nicht meine eigene Anstrengung, mein eigener guter Wille, meine eigene religiöse Kondition oder die vielen guten Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens mit Jesus gemacht habe. Das reicht im letzten Grunde nicht. Dass dieser Abend damals nicht mit einem Rauschmiss, nicht mit einem totalen Ende zu Ende geht, sondern dass Petrus nachher wieder einer der Zugpferde in der Gemeinde Jesu wird, hängt nicht an seiner eigenen Glaubensstärke, nicht an seiner eigenen Ausstrahlung, sondern daran, dass Jesus für ihn eintrat, dass Jesus selbst für ihn eintrat, dass er für ihn betete und dass er ihm den Zuspruch seiner Treue auch durchhielt. Stell dir vor, es wird gesiebt und auch das geschieht in deinem Leben. Stell dir vor, und darauf kannst du dich verlassen, es wird gebetet. Jesus, er tritt hier für seinen Jünger ein, wie ein Anwalt vor Gericht für einen Mandanten. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn jemand sündigt, so steht es im ersten Johannesbrief, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir haben einen Fürsprecher. Wir haben einen, der sich an meine Seite stellt, auch wenn ich 100 und nochmal 100 Mal versage. Der sich für mich verbirgt. Der sich nicht abhängig macht von meiner Leistung, von meiner Größe, von meinem Verständnis, von meinen Treuespüren. Sondern der zu mir steht, weil er zu mir steht. Der große Treue meines Lebens. Ein Fürsprecher, ein Anwalt, einer, der für mich einsteht. Ein Lückenbüßer, einer, der es richtet für mich. Wir waren ja 6 Jahre in der Slowakei und als wir hingezogen sind, hatten wir ein größeres Auto vollgeladen mit unseren Habseligkeiten aus Deutschland. Und im Vorfeld hatten alle gesagt, Lothar, wenn ihr an die Grenze kommt in die Slowakei, dann müsst ihr erstmal Bakschisch zahlen. Ohne Bakschisch, ohne Schmiergeld läuft da nichts. Ihr kommt nicht rein. Und wir hatten einen befreundeten Pfarrer aus der Nachbargemeinde. Der ist mit mir auf die Zollstation gefahren. Und das war ein Fürsprecher. Der hat all das, was ich nicht konnte, was ich nicht übersetzen konnte, was ich vorbringen wollte, das hat er in die Hand genommen. Und am Ende, nach 3 Stunden Verhandeln, sind wir ohne einen Cent zu zahlen durch die Grenze gefahren. Einen Fürsprecher zu haben, das ist echt wichtig und hervorragend. Und Jesus, er sagt Petrus hierzu, du, ich bin dein großer Fürsprecher. Ich bin der, der für dich einsteht. Du bist der Fels der Gemeinde, aber du hast mich als Felsen unter dich. Das vergiss nicht. Das gibt dir Fundament, Petrus, dass ich für dich einstehe, denn du bist ein schwacher Mensch. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus versichert Petrus und uns alle seines Beistands. Wo Petrus auf sich selbst sieht, da kommt er zu Fall. Wo er auf Jesus sieht, da wird er durchgetragen. Viele kennen die Geschichte von Petrus auf dem See, wo er aus dem Boot steigt und auf Jesus zugeht. Und es geht ganz gut und er macht die Erfahrung, was er trägt. Zum ersten Mal in seinem Leben, was er trägt. Ich gehe nicht unter. Aber als er dann auf die Wellen sieht und Jesus aus dem Blick verliert, da beginnt er zu sinken. Und das, was ich damals leibhaftig auf dem See Genezareth ereignet hat, das passiert hier jetzt geistlich. Während Petrus auf sich selber sieht und sagt, Jesus, ich bleib bei dir in allen Lebenslagen, ich bleib bei dir bis zum Tod. Schaut er auf sich selbst, auf seine eigene Überzeugung, auf seinen eigenen Willen. Und er beginnt zu sinken. Und Jesus erschiebt ihm ein Fundament unter und sagt, Petrus, du wirst mich verleugnen, aber meine Liebe hängt daran nicht. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, auch wenn du fällst, auch wenn du untergehst, auch wenn du scheiterst. Auf Jesus, der treu bleibt, auch da, wo ich schuldig werde, wo ich versage und untreu bin. Und ich finde das immer wieder so erbarmungswürdig, gerade wenn ich in Verkündigungen sitze und Verkündiger höre, die so hart über Menschen richten, die in irgendeinem Punkt ihres Lebens gescheitert sind und über ihnen den Stab brechen. Petrus hat hier nicht den Stab gebrochen. Jesus hat hier nicht den Stab über Petrus gebrochen. Er hat ihm gesagt, was kommt. Und er hat ihn dann nachher auch am See Genezareth gefragt, hast du mich wirklich lieb, Jesus? Hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich wirklich lieb? Diese Frage hat er ihm nicht erspart, aber dieses Scheitern war nicht der Schlusspunkt. Der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. Stellt dich darauf ein, es wird auch für dich gebetet in allem Versagen. Auch darüber, wo du mit keinem drüber sprichst, weil du Angst hast, was denkt es der andere, wenn ich mich ihm offenbare? Und vielleicht bleibt es ja auch nicht bei ihm, vielleicht zieht es ja auch so einen Kreis. Und dann kann ich mich in der Gemeinde nicht mehr blicken lassen. Oftmals sind es ganz, ganz tiefe Ängste und wir gehen beladen mit unserer Schuld wieder aus dem Gottesdienst und tun einander nicht den heilsamen Dienst der Seelsorge, der Beichte, dass wir ehrlich werden, dass wir unsere Last loswerden, dass wir vor Gott und Menschen ehrlich werden können. Und nicht umsonst sind heute die Psychiatriezimmer voll. Es ist uns die Beichte abhanden gekommen in unserem Land. Das Ventil, das Stehen und Ehrlichsein vor Gott und Menschen. Tun wir uns diesen Dienst, weil für uns gebetet wird, weil ich in meinem Scheitern immer noch geliebt bin. Das dritte und letzte, was mir in diesem Text wichtig wird, stell dich darauf ein, du wirst gestärkt, um auch andere zu stärken. Wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. So sagt es Jesus hier auf zu Petrus. Das Christsein des Petrus endet nicht in dieser Nacht, als er Jesus dreimal verleugnet und der Hahn krähte. Da ist es nicht aus, da ist nicht der Schlusspunkt gesetzt unter dieser Geschichte. Da wird nicht der Deckel zugemacht und das Buch zur Seite gestellt. Mit dem kann man nichts anfangen. So hätten vielleicht manche reagiert. Petrus endet nicht wie Judas. Dieses komplette Versagen war sicherlich ein ganz tiefer Einschnitt, eine Zäsur im Leben und in der Nachfolge für Petrus. Wie sollte er jemals wieder vor andere stehen und von Jesus reden und ihn bezeugen? Er, dieses Großmaul, das so bitterlich versagt hatte. Tiefe Trauer und Scham überkommen ihn. Aber das hindert Jesus nicht, seine Pläne mit ihm weiterzuführen. In jeder Firma wäre Petrus gefeuert worden, vielleicht auch beim CGW, aber nicht bei Jesus. Petrus, dessen Schwäche offenbar wurde, der auf ganzer Linie versagt hat, bekommt Verantwortung für die entstehende Gemeinde Jesu anvertraut. Das stellt alle Führungsgrundsätze total auf den Kopf. Er, der versagt hat, wird zum Leiter. Er soll seine Brüder stärken. Das versteht man doch nicht, oder? Petrus, er war bekehrt. Er hatte eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und trotzdem sagt Jesus hier, wenn du dich dereinst bekehrst, Petrus. Ich glaube, wir alle brauchen eine zweite Bekehrung. Nicht jetzt bei Pro Christ oder so, nochmal nach vorne gehen ans Kreuz. Das ist auch nicht schlecht, nochmal festzumachen. Aber ich glaube, wir brauchen in unserem Leben immer wieder diese Bekehrung meines eigenen Stolzes. Mein eigener Stolz muss gebrochen werden, damit Christus durchkommt. Dass er wirklich der ist, der es kann. Dass ich es nicht in eigenen Händen habe, sondern dass ich auf Jesus angewiesen bin und bleibe, auf seine Gnade, auf seinen Zuspruch, auf seine Stärkung Tag für Tag. Jeder, der einmal selbst Anfechtung und Schuld erlebt hat, kann andere, die in ähnlichen Situationen stehen, wirklich verstehen. Seelsorger sind häufig solche, die selbst tiefstes Scheitern in ihrem Leben erfahren haben, um so die Schwäche des anderen kennen. Petrus, er war ein vorbereitetes Werkzeug, dann auch später, als er Christen in der Verfolgung dann wieder Boden unter den Füßen schiebt. Petrus wusste das, wie das ist, wenn es unter einem auch als Christ bodenlos zu werden droht. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ganz am Ende ist, wenn man selber nicht mehr beten kann. Wenn man so selber an sich gescheitert hat, an all seinen Vorsätzen und guten Überlegungen. Wenn man so gründlich auf die Nase gefallen ist. Er ist vorbereitet für diesen Dienst und ich glaube, einander diese Barmherzigkeit, die ich von Jesus selber empfangen habe, wieder in der Barmherzigkeit mit meinem Bruder, meiner Schwester zu leben, die mit mir den Weg des Glaubens gehen. Barmherzig miteinander umzugehen und sich nicht festzumachen am Versagen, an dem, was der andere mir schuldig geblieben ist, sondern weil ich Barmherzigkeit erlebt habe, werde ich neu barmherzig auch mit dem, der mit mir unterwegs ist. Es ist ja viel leichter, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, als den Balken im eigenen. Petrus, er war durch dieses Erlebnis hindurch echt geblättet. Er war vorbereitet, er war geheilt, um klaren Blick zu haben. Wo gab es in eurem Leben solche Petrusse, solche Petras, die euch gestärkt haben in eurem Leben? Menschen, die nicht noch eine Schippe draufgelegt haben und dich aussortiert haben, du hast bei uns nichts mehr zu suchen. Du bist nicht heilig genug, nicht fromm genug für uns. Sondern von denen man ehrlich werden konnte und die gesagt haben, du, das ist mir auch schon passiert. Ich kann ja nur aus meinem eigenen Leben sagen, Jesus ist treu. Wende dich an ihn, bekenn deine Schuld und höre auf seine Vergebung und setze deinen Weg fort in der Hoffnung auf seine Vergebung. Wo gab es in deinem Leben solche Petrus und Petras und wo bist du vielleicht jetzt gefordert, so ein Petrus oder eine Petra zu werden für andere, die gerade so dabei sind, an ihrem Versagen zu zerbrechen? Gerade die Passionszeit will uns helfen, mit den leidenden Jesus zu gehen, mit der leidenden Gemeinde, mit den leidenden Brüdern und Schwestern. Wer in Jesu Nachfolge steht, dem bleiben Anfechtungen und Versuchungen nicht erspart. Wir werden gesiebt, aber es wird für uns gebetet, es wird für dich gebetet. Und stell dich darauf ein, du wirst gestärkt, um andere zu stärken, ganz bestimmt. Amen. Lassen Sie uns noch miteinander beten. Wir stehen dazu auf. Ja. Herr, und vielen Dank dafür, dass wir, auch wenn wir scheitern, Herr, in deiner Hand sind. Danke, dass du damals dem Petrus die Treue gehalten hast und auch uns in aller Schwachheit hältst. Danke, dass du der Garant, ja, dass du der Überwinder bist, Herr, und dass du auch für uns als hohe Priester weiter betest, dass unser Glaube nicht aufhört. Es ist so wunderbar, ja, dich als unser Fürsprecher, als einer, der für uns eintritt, ja, zu wissen. Und danke dafür, dass du uns ermutigst, ja, nicht bei unserem Versagen stehen zu bleiben, sondern auf dich zu schauen, der du alle unsere Schwachheit auf dich genommen und bezahlt hast am Kreuz. Schenk, dass dein Kreuz, ja, unser Hoffnungszeichen wird, dass du überwunden hast, dass du bezahlt hast und dass wir voller Zuversicht, ja, uns in deine Zukunft hineinbegeben dürfen, dass wir nicht dauernd, ja, auf Perfektion schauen müssen, um alles richtig zu machen, sondern dass wir von ganzem Herzen dir dienen, wo wir fehlen, dass wir immer wieder neu auch zu dir kommen dürfen und es dir sagen und du gerne vergibst. Ich will dir danken dafür, Herr, dass du bei uns bist, dass du uns ermutigst, voller Leidenschaft, voller Freude, auch für dich in dieser neuen Woche da zu sein. Segne du uns, Herr, und lass du uns Licht sein in dieser Welt. Boten deiner Freude, Zeugen deiner Wirklichkeit. Amen.